Es klang ja schon an, der Sonntag mit der Doppelbotschaft oder mit diesen zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Totensonntag, Ewigkeitssonntag und ich glaube, das gibt auch durchaus das wieder, in welche Richtung wir gucken. Zurück, nach vorne. Auf den Friedhöfen ist Großbegängnis sozusagen. Die Gräber frisch geschmückt mit Tannengrün, Wintergestecken. Und jede oder doch viele Familien haben Menschen, die vorausgegangen sind. Großeltern, Eltern, Lebenspartner, sogar Kinder. Gedenken in frischer Trauer, in Dankbarkeit oder Nach- und Nachdenklichkeit. Und wenn man rausguckt, man könnte auch sagen, die Natur unterstützt das ganz, ganz kräftig. Kahle Bäume, kaum Sonne, viel Nebel, also so richtig grau in grau, November halt. Ewigkeit ist kein Teil unseres Lebens. Ganz im Gegenteil, unser Leben ist eingegrenzt, so in diese Zeitspanne zwischen der Schwangerschaft der Mutter und dem eigenen Tod. Anfang, Ende, klar gesetzt. Aber die Frage ist, sehen wir das ganze Bild? Oder sehen wir oft nur, ja, wie so ein Puzzleteil? Ein Teil und stellt euch vor, da fehlt nachher irgendein Teil dran. Was ist das ganze Bild? Gottes Geschichte mit uns Menschen beginnt nämlich im Paradies. Alles war gut, keine Krankheit, jeder hatte genug zu essen, kein Zank, kein Streit, vor allem das Allerwichtigste, die Menschen lebten mit Gott zusammen. Das heißt, das große Bild fängt mit dem Paradies an und hört mit dem Paradies wieder auf. Denkt dran, als Jesus am Kreuz gehangen hat, zu dem einen, der mit ihm gekreuzigt worden ist, gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, das sind so die beiden Pole. Wir haben das irgendwie sauber getrennt. Wir sagen am Anfang, ja, da gab es die Schöpfung, wunderbar. Und wer dran glaubt, so wie ich, sagt, Gott hat das gewollt. Das ist Gottes Absicht mit uns Menschen als Gegenüber. Und dann kommt sozusagen für viele der Hauptteil. Das heißt, das Leben hier auf der Erde, das, worum es eigentlich geht, das, was wir gestalten können, das, was wir meinen, in Händen halten zu können. Naja, und irgendwann, wenn überhaupt, dann gibt es ja noch einen Teil. Oder könnte es einen Teil geben. Nur für viele endet das schon da. Punkt. Aus, vorbei. Aber ist das eigentlich wirklich so? Am Anfang war das Paradies, am Ende auch das Paradies. Also das heißt, dieses Miteinander von Gott und Mensch. Von Gott gewollt, vom Menschen zerstört und zwischendrin eine Phase, da müssen wir durch. Jeder Mensch muss da durch und es wird sich entscheiden, folge ich Jesus nach, setze ich auf ihn mein Vertrauen oder bestimme ich mein Leben selbst, nehme ich das selber in die Hand. Fixpunkt, das Ziel Gottes für uns Menschen ist und bleibt aber Ewigkeit. Sind wir ewigkeitstauglich? Wie sieht es aus? Die Seite bei ihm, an der Seite bei ihm, sprich das Zuhause. Und das ist auch der Hintergrund für diesen Titel oder die Überschrift, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Von der Outbreak Band bringt dieses Lied, ich finde das genial, bringt es auf den Punkt. Da schwingt für mich nicht zuallererst die Trauer mit, sondern die Perspektive, der Blick nach vorne, der hoffnungsvolle, ja gewisse Blick. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, also es wird nicht verschwiegen, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Wie klingt das? Totensonntagsmäßig? Oder ewigkeitssonntagsmäßig? Für mich ganz klar das Zweite. Und so möchte ich euch mitnehmen in ein paar Gedanken dazu. Zu dieser Ewigkeit ist mein Zuhause. der erste Gedanke dazu, die Sehnsucht nach einem oder die Sehnsucht nach meinem Zuhause. Wo fühlst du dich denn zu Hause? Was beinhaltet für dich ein Zuhause? Was ist das Zuhause? Ernst gemeinte Frage. Und ich meine das jetzt gar nicht mal fromm, dass ich jetzt sage, ja klar, bei Gott ist mein Zuhause, ist immer richtig. In der Gemeinde oder Kirche ist das immer gut, Gott zu sagen oder Jesus zu sagen. Aber das meine ich nicht, sondern wo ist für dich dein Zuhause? Meine Frau hat mir gesagt, bei dir bin ich zu Hause. Das hat sie ganz früh gesagt, dass sie gesagt hat, ich bin angekommen. Ich bin angekommen und das ist etwas Schönes, wenn sich das so durch Jahre hindurchzieht. Aber ein Zuhause zu haben, was kann das bedeuten? Eine Wohnung zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, Grundbedürfnis von Menschen. Wir fühlen uns sicher und geborgen. Wir sagen das ja manchmal, fühl dich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so. Also man geht davon aus, da landen die Füße schon mal auf dem Tisch oder so das, was macht man, wenn man alleine ist, auf gut Deutsch. So. Oder zu Hause, es bietet Schutz vor Wind und Wetter, wir richten uns ein, wir breiten uns aus und das kennen wir auch, je mehr Platz man hat, man kriegt ihn immer voll. Das ist gar kein Thema. Also, so, und dann bei diesem Hintergrund, Gott behaupte ich, nein, ich weiß es, Gott hat jedem Menschen eine Ahnung von der Ewigkeit, von einem Zuhause ins Herz gelegt, wirklich jeden Menschen. So heißt es in Prediger 3, Vers 11, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Und das ist schon einige Hunderte, ja Tausende von Jahren her. Dieser Blick, diese Einsicht. Und ich finde das spannend, zu sagen, Gott hat so eine Ahnung in Menschen hineingelegt. Und wenn man dieser Spur folgt, ich habe da unten noch so ein paar mehr Bibelverse, da müsst ihr jetzt heute Morgen mich auch durch, dass ich euch ein paar Bibelstellen zitiere. Aber ich habe eine Spur gefunden und diese Spur habe ich aufgenommen. Das war für mich selber eine interessante Reise. In Psalm 90, Vers 1, wir zitieren meistens den Vers 12, komme ich nachher noch zu. Dort heißt es, Herr, du bist unsere Wohnung. Viele Übersetzungen haben da, du bist unser Schutz, unsere Zuflucht, aber da steht definitiv, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Mit anderen Worten, wir sind bei dir zu Hause. Da haben wir Raum. Da dürfen wir sein. Oder wenn Jesus versprochen hat, als er so seine Leute damals auf seinen Abschied vorbereiten wollte, er hatte ihnen versprochen, das hören wir vielleicht manchmal auch bei Beerdigungen, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Mir ging das eine ganze Zeit lang sehr nach. Ich habe gesagt, wenn das jetzt schon so lange dauert, dass Jesus wiederkommt, Leute, was müssen das für Wohnungen sein? Also wenn die Bauzeit sozusagen oder die Vorbereitungszeit, die Einrichtung so lange dauert, Mann, ich glaube, wir werden staunen, was dabei rausgekommen ist. Aber alles personalisiert, also Raum wirklich für dich mit Namen. Oder Paulus in 2. Korinther 5, wir wissen ja, wenn unser irdisches Haus, also unser Körper, einmal wie ein Zelt abgebrochen wird, erhalten wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschen gebautes ewiges Haus im Himmel. Und er spricht von der Sehnsucht und von dem Wunsch, eigentlich bei Gott zu sein. Oder im Hebräerbrief, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir tun sehr wohl. Es ist alles Heimat. Heimatgefühle, Heimatland und wo überall Heimat ist. Aber eigentlich wenn wir es streng nehmen, sind wir überall nur auf der Durchreise. Also Kirsten, du bist ein gutes Vorbild, du ziehst mal um. Wir werden alle mal umziehen in diese Heimat. Und von daher dazu sagen, da wartet jemand auf mich und den kenne ich. Und den habe ich kennengelernt hier, heute und jetzt. Also Heimat haben, ein Zuhause finden, das ist ein großes Thema in Gottes Wort. Und ich möchte euch ermutigen, geht einmal selber auf die Suche. Und dann die Frage natürlich damit verknüpft, ist Gott schon deine Wohnung? Hast du bei ihm schon dein Zuhause? Denn dafür sind wir hier, um das zu entdecken. Durch Jesus hat Gott uns einen einmaligen Zugang zu sich geschaffen. Gott ist so zu uns und an seinem Herzen können wir zur Ruhe kommen, zur Ruhe finden. Im letzten Buch der Bibel, auch das kennt ihr, wird dieses Zuhause mit leuchtenden Farben beschrieben. Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und dann Konsequenz dessen, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Was sind das für Perspektiven? Die Sehnsucht nach einem Zuhause? Wie klein denken wir? Ist das Zuhause hier? Oder sprengt es sozusagen unseren Rahmen? Das ganze Bild sehen. Und das soll uns begleiten. Deswegen bin ich nicht bei einem Text geblieben. Ihr merkt das schon. Christus ist mein Leben. Woran machen wir oder macht ihr Leben fest? Lebensqualität fest. Wie oft habt ihr das gehört? Hauptsache gesund. Ganz klar. Oder man möchte ja ganz viel Freizeit haben. Wann kommt die Drei-Tage-Woche? Schaffen wir irgendwann nochmal eine Zwei-Tage-Woche? Wir reduzieren das, aber können wir wirklich mehr mit dieser Zeit anfangen? Das ist ja die Frage, was machen wir da drin? Oder was gehört noch dazu? Natürlich, ich möchte gesund sein, ich möchte leistungsfähig sein, ich möchte Spaß haben, ich möchte Freizeit haben, ich möchte mit meiner Familie zusammen sein. Aber auch da wieder einmal größer gedacht, was ist der Sinn deiner Existenz? Wozu bist du hier auf der Erde? Was ist dein Ding hier auf der Erde? Woran machst du deine Lebensqualität fest? Und ihr könnt die Gegenprobe machen, was ist, wenn das wegbricht? Wenn Gesundheit nicht da ist, wenn die Arbeit nicht da ist, arbeitslos oder wenn Familie wegbricht und. Kein Leben mehr da? Paulus, der vom erklärten Gegner Jesu zum Überzeugungstäter geworden ist, und der alles für Jesus gewagt und eingesetzt hat, der im Gefängnis darauf wartet, dass ja irgendwer über sein Ende bestimmt. Er macht sich Gedanken über das, was Leben bedeutet, was sein Leben ausmacht. In Philipper 1, 20, 21 heißt es: Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Und jetzt begründet er das. Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Also nicht Besitz, nicht Gesundheit, nicht Geld, nicht langes Leben oder sonst was sind seine erstrebenswerten Ziele für sein Leben, sondern er setzt es gleich. Christus ist gleich Leben und Sterben ist nicht Abbruch, ist nicht Scheitern, ist nicht Tod in dem Sinne, sondern ist Gewinn. Ich weiß nicht, wer von uns das so einfach unterschreiben würde, zu sagen, ja, ich habe das manches Mal schon gesagt, so empfunden, das Beste, was mir eigentlich passieren könnte, ich falle jetzt hinter der Kanzel tot um und bin befördert. Hat die Heilsarmee immer so ausgedrückt. Wenn dann irgendeiner der Offiziere gestorben ist, erst befördert. Das heißt, erst beim Chef angekommen. Ja, und Paulus hat das ja selber auch gesagt. Ich hätte Lust abzuscheiden, um bei Jesus zu sein. Aber für euch ist es gut, dass ich noch da bin. So überheblich bin ich nicht, dass ich jetzt sage, für euch ist es gut, dass ich noch da bin. Meine Frau würde es sicherlich unterschreiben, dass es gut ist, dass ich an ihrer Seite bin. Aber genau das meint ein Paulus. Wagt ihr euch mal an solche Gedanken ran, zu sagen ja, und dann sich Gedanken darüber zu machen, dass Sterben zum Leben dazugehört. Die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, ist Ziel unseres Daseins. Und auch da wieder die Gegenprobe, nehmt das raus. Was bleibt dann von unserem Leben, von unserem Sinn übrig? Und an anderer Stelle führt Paulus das aus. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod, denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Ich könnte es auch ganz drastisch ausdrücken, ihm entkommt keiner. Aber das ist wirklich so. Ob jemand geglaubt hat oder nicht, alle werden mit Gott, werden mit Jesus in Berührung kommen. Und warum dann warten bis nach dem Tod? Ich begegne ihm jetzt hier gerne. Wem gehört dein Leben? Wir haben es eben gesungen. Jesus, dir gehört mein Lobpreis. Na, nicht nur der Lobpreis, das ganze Leben. Nicht nur am Sonntag und nicht erst dann, wenn du stirbst. Das ist fatal. Und dann klingen auch Verse in diesem Zusammenhang ganz anders. Jesus ist zu Besuch bei seinen Freunden, bei Maria und Martha, aber das ist eigentlich ein Trauerbesuch. Sein Freund, ihr Bruder Lazarus ist gestorben. Und sie hatten die Hoffnung, wenn er da gewesen wäre, dann hätte er das verhindern können. Denn Krankenheilung, okay, das kannten sie. Aber jetzt ist er tot. Und Jesus ist im Gespräch mit Martha. Nur dieser kleine kurze Ausschnitt aus Johannes 11. Auch wieder so ein Vers, vorzugsweise bei Beerdigungen zu hören. Aber da geht ins Leben rein. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann kommt die alles entscheidende Frage an Martha oder an dich und mich. Glaubst du das? Oder sind das nur Buchstaben, Worthülsen? Wie sieht es aus? Worauf verlässt du dich? Nicht erst im Sterben, sondern im Leben. Nicht das irdische Leben ist das Leben, sondern Jesus Christus, oder? Das ist die entscheidende Frage. Also gerade am Ewigkeitssonntag sich Gedanken zu machen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Nur was fangt ihr jetzt damit an? Ich möchte mit in euren Alltag rein. Und das kommt im letzten Teil sozusagen, meine Lebenszeit weise nutzen. Für mich ist gerade so eine Sanduhr ein sehr, sehr deutliches Bild dafür. Lebenszeit verrinnt. Das wird weniger. Die Lebensuhr tickt. Wir merken es bei uns, dass Kräfte nachlassen. Oder wie ein Bekannter von mir gesagt hat, die große Lektion unseres Lebens ist das Loslassen. Und das beginnt nicht erst damit, wenn ich Menschen verabschiede, sondern ich merke, wenn die Kräfte nicht mehr so wollen. Oder anders ausgedrückt, wenn man schon länger neu ist, dann zeigen sich Falten, das ist ja schön und gut, die Haare werden heller oder weniger oder eben halt manches, was an Spannkraft da gewesen ist, ist es nicht mehr da. Und wer denkt das weiter? Wir müssen sterben. Wir werden sterben. Wir haben ein Verfallsdatum. Bei Milch und anderen Sachen, da achten wir drauf auf das MHD. Aber wir versuchen uns dran vorbeizumogeln. Oder die Deadline, die setzen wir gerne bei Termin. Aber für jeden von uns gibt es eine Deadline. Diesen Moment, wo Gott sagt, bis hierher. Unser Leben währt. Und da bin ich schon wieder gleich bei dem nächsten, bei Psalm 90, da komme ich gleich noch hin. Was bleibt unter dem Strich deines Lebens, unter dieser Linie? Was ist da? Nur Arbeit und Mühe, wie man es manchmal so hört oder liest? Was bleibt? Welcher Sinn bleibt? Und dann diese beiden Verse aus Psalm 90. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80. Und heute, wir haben jetzt gerade auch mit jemandem telefoniert, 88 zum Geburtstag gratuliert. Ja, also es geht drüber hinaus, durchaus. Doch selbst die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Das hört sich fast resignativ an oder klingt fast resignativ von Mose. Und dann seine Bitte an Gott, an den Gott des Lebens. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Der Tod wird so an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Der Tod, da redet man nicht gerne drüber. Wer macht sich Gedanken über seinen Tod? Wer hat von euch schon sein Testament gemacht? So viel zu früh. Jetzt doch noch nicht. Das kommt noch. Wiewohl, ich habe am Mittwoch gerade jemanden gehabt, sagte, wenn ich sterbe, und das war jüngeren Datums, hier bei uns in der Gemeinde, dann musst du mich beerdigen. Ups. Aber ich fand es von dem Gedanken her gut. Mach dir Gedanken drüber. Also, wie sieht es aus? Nicht dann erst mir Gedanken zu machen, wenn es unvermeidlich ist. Sich darauf vorzubereiten ist gut, ja. Aber eben halt den Tod ins Leben reinzuholen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das könnt ihr gar nicht alles lesen, was da draufsteht. Da geht es eigentlich darum, Gott zu begegnen. Und dann am Anfang heißt es zu jung oder zu verliebt, zu sorgenvoll und zu übermütig, zu beschäftigt, zu alt. Und da kannst du zu fröhlich sein und, noch viel zu müde. Und das Letzte ist viel zu spät. Vorbei. Mich mit Gott, mich mit meinem Tod, mich mit dem Leben zu beschäftigen. Und dann die Frage, wie werden wir denn weise? Wie kriegen wir die Ewigkeit? Wie kriegen wir das ins Leben hinein? Was ist ein weiser Umgang mit der uns von Gott zur Verfügung gestellten Zeit? Dieses Leben vor dem Tod, wie gestalten wir das? Oder lassen wir das auf uns zukommen und sagen, mal sehen. Es gibt so Tage, da bin ich ganz froh, wenn ich mir so einen Tag einfach mal, den lasse ich mal auf mich zukommen. So ein freier Tag, mal sehen, was heute kommt, wie sich das entwickelt, das ist ganz schön. Aber ein ganzes Leben? Und dann habe ich dazu gefunden, Weisheit ist die Fähigkeit, allen Dingen und Vorgängen den ihnen vor Gott gebührenden Wert beizulegen. Nochmal, Weisheit ist die Fähigkeit, allen Dingen und Vorgängen den ihnen vor Gott gebührenden Wert beizulegen. Und Weisheit erkennt die Ordnungen Gottes und lebt mit und aus ihnen. Ich könnte ins Alte Testament reingehen, bei den Sprüchen finden sich auch ganz viele hilfreiche Dinge. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Weisheit zum Beispiel. Da gibt es ganz viele unweise Menschen demnach, weil da ist keine Furcht da. Und diese Ordnung, das zu erkennen, in einem Buch, ich habe nur mehr oder weniger das Oberfläche gewesen, kein christliches Buch. Und doch war die Autorin, hat 5 Dinge zusammengetragen, die Sterbende am meisten bereuen. Und ich fand das durchaus bedenkenswert. Und deswegen möchte ich euch einfach diese vorstellen, weil ich glaube, das gibt Berührungspunkte bei uns. Und zwar unter dieser Vorgabe sozusagen oder Überschrift, ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht nur für die Bedürfnisse der anderen da zu sein und darauf Rücksicht zu nehmen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Oder ich wünschte mir, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein Wunsch vieler Menschen scheinbar. Und vielleicht das Wesentliche dabei verpasst, Familie und, und. Oder ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Dann manche Dinge dann zu sagen, ja, eigentlich war ich überhaupt nicht glücklich damit, aber ich habe es mitgemacht. Aber ich habe es nicht gewagt zu sagen, eigentlich war das gar nicht gut. Oder ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht gehalten. Also in Beziehungen zu investieren. Und noch ein letztes, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Es gibt Leute, die sind sehr sorgenvoll unterwegs. Die machen sich den Kopf über ganz viele Dinge. Und es ist an vielen Stellen auch durchaus berechtigt, nicht blauäugig in den Tag reinzugehen, aber immer zu sagen, ja, meine Lebenszeit weise zu nutzen. Das Heute, das Hier, das Jetzt kann ich gestalten. Von dem Blickwinkel der Ewigkeit, weil ich die Zielfahne schon kenne. Ich weiß, wo ich hingehe. Genauso wie Kirsten weiß, wo sie hingeht. Zu sagen, ja, da ist meine Schwester, da ist ein Ansatzpunkt, da ist jemand. Und wir kennen unser Gegenüber auch. Und was würdest du dir wünschen im Rückblick auf dein Leben? Heute, nicht irgendwann. Was würdest du dir heute wünschen, wo du sagst, ja, wenn ich das reflektiere, das, ihr kennt das, denke ich, oder viele kennen das, das hätte ich anders gemacht. Ja? Aber wer hindert uns, heute Weichen zu stellen? Wer hindert uns dann, Konsequenzen zu ziehen? Und ich habe noch ein paar Vorschläge, an anderer Stelle jetzt mal mit einem anderen Vorzeichen, jetzt wirklich so von christlicher Seite auch drauf geschaut. Wie könnte es aussehen, meine Lebenszeit weise zu nutzen? Also, wollt ihr weise werden? Dürft ihr noch zuhören? Sonst könnt ihr euch schon mal zurücklehnen und so das an euch vorüberziehen lassen. Es ist auch ganz einfach. Löse dein Herz von irdischem Besitz. Könnt ihr sagen, wenn ihr es drastischer haben wollt, das letzte Hemd hat keine Taschen, ihr könnt eh nichts mitnehmen. Also setzt das ein, was ihr habt, zum Segen für andere, für Gottes Sache, wie auch immer. Aber hängt da nichts dran. Ich erinnere biblisch gesehen, der reiche Kornbauer, ich baue größere Scheunen, du Narr, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Pustekuchen, nützt dir nichts. Was nützt einem Elon Musk seinen Milliarden oder dass er jetzt an der Regierung beteiligt wird, wenn Gott sagt, und jetzt stehst du vor mir. Was kannst du damit zum Segen nutzen? Aber wir sind nicht Elon Musk, weiß ich. Du nicht, ich nicht. Aber du hast Ressourcen. Löse dein Herz vom irdischen Besitz. Kollekte kommt noch nicht. Investiere noch mehr in Menschen. Beziehungen sind es wert, dass wir Zeit für unser Gegenüber nehmen. Also zu sagen, ja, das zählt zu den Schätzen im Himmel, die vor Gott. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und vom Alten Testament her war das, wie war der Umgang mit Witwen und Waisen und. Zu sagen, ja. Genau das, investiere in Menschen. Oder lass dir die Prioritäten von Gott zeigen. Wir haben alle so unsere eigene Agenda, was uns wichtig ist. Aber an welchen Stellen fragen wir Gott, was ist bei dir ganz oben für mich? Und das kann für uns doch sehr unterschiedlich sein. Aber mit Gott drüber im Gespräch zu sein, was ist von dir für mich jetzt wichtig? Was ist dran? Also nicht das, was unsere Gefühle uns sagen und nicht das, was Gesellschaft uns mitgeben will, was alle machen, ist automatisch richtig. Nein. Und triff Vorbereitung im Blick auf deinen Abschied von dieser Erde. Wir hatten das im Bibelgesprächskreis vor anderthalb Wochen. Zweiter Petrusbrief ist auch gerade in der Bibellese ja dran. Und Petrus schreibt diesen Brief in der Erwartung seines baldigen Ablebens. Und er schreibt einen Brief, ich erinnere euch, ihm ist es wichtig, an Christen zu schreiben und zu sagen, das ist sozusagen ein Vermächtnis. Und wir haben überlegt, wie würde das aussehen, wenn wir einen Brief schreiben würden, jetzt für unsere Lieben oder für unsere Gemeinde. Wir würden das einmal auf den Punkt bringen, was ist dir wichtig? Was würdest du gerne weitergeben? Allein der Gedanke, mir darüber ja, das zu formulieren, das festzuhalten, vielleicht jedes Jahr einmal. Also all das, was ist wichtig? Bereite dich jetzt drauf vor. Und damit schließe ich sozusagen den Kreis und guck nochmal auf das Ganze. Im Übrigen, das ist kein Fake, das gibt es wirklich. Es gibt also ganz merkwürdige Ortschaften, Sibirien, da bin ich schon gewesen, aber nicht da ganz JWD, sondern in Schleswig-Holstein gibt es auch Sibirien und Ewigkeit eben halt auch. Aber ich möchte mit diesem Lied schließen, mit dem Text. Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Da gibt es ganz viel, was ich nicht begreife, wenn ich mir unsere Welt angucke. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. Mit Fokus auf die Ewigkeit leb ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet hab. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Das ist Hoffnung, das ist Gewissheit über den Tod hinaus. Und ich hoffe, liebe Zenobia, auch für dich im Blick auf dieses Abschied nehmen müssen oder musstest du von Wolfgang sagen, ja. Aber Ewigkeit ist nicht Punkt, sondern Ewigkeit kriegt ein Ausrufezeichen. Zu Hause, vollendet, erfüllt bei Gott. Amen.